der große Versöhnungstag und das Kreuzesopfer. In den neueren Diskussionen um die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu wird oft der Opfercharakter des Kreuzestodes bestritten oder jedenfalls seine zentrale Bedeutung in Frage gestellt. Im Kontrast dazu rede ich im angekündigten Titel bewusst vom Kreuzesopfer. Ich möchte im Folgenden zunächst eine Deutung des Yom Kippur vorlegen, was den größten Teil des Vortrags beanspruchen wird. Am Schluss werde ich dies in Bezug setzen zum Bericht über die Kreuzigung Jesu, insbesondere im Lukas-Evangelium. Für die Deutung der verschiedenen Opferarten und des Yom Kippur beziehe ich mich stark auf das 2015 erschienene Buch Who Shall Ascend the Mountain of the Lord? A Biblical Theology of the Book of Leviticus von Michael Morales, von dem ich sehr viel gelernt habe und das ich auch sehr zur Lektüre empfehlen kann, weil es nicht nur eine sehr gute Einführung ist ins Buch Leviticus, sondern eigentlich ich denke sogar wirklich eine gesamtbiblische Theologie von einem Gesichtspunkt aus eröffnet. Erstens kurze Einführung in die Bedeutung der Opfer. Das Buch Exodus schließt damit ab, dass nach der Aufrichtung der Stiftshütte die Herrlichkeit Gottes vom Gipfel des Sinai auf die Stiftshütte übergeht und selbst Mose nicht in die Stiftshütte hineingehen kann, weil die Herrlichkeit Gottes auf ihr ruht. Das Buch Leviticus beginnt dann mit der einmaligen Formulierung, einmalig im ganzen Alten Testament, dass Gott zu Mose von der Stiftshütte her ruft. Später spricht er zu Mose in der Stiftshütte, aber diese ist hier noch nicht zu einem Zelt der Begegnung geworden, weil Mose nicht hineingehen kann und die Kommunikation muss darum über eine gewisse Distanz stattfinden. Erst in Levitikus 9,23 lesen wir, dass Mose und Aaron in die Stiftshütte hineingehen. Dazwischen geschehen im Wesentlichen zwei Dinge. In Levitikus 1 bis 7 gibt Gott Mose die Opferordnungen und in Levitikus 8 werden die Priester geweiht und eingesetzt. Nachdem dann diese beiden Dinge, die Priesterweihe und die Opfer, zusammenkommen in Levitikus 9, als nämlich die eingesetzten Priester das erste Opfer darbringen, können Mose und Aaron die Stiftshütte betreten, die so zum Zelt der Begegnung wird. Daran wird schon deutlich, dass die Opfer etwas damit zu tun haben, dass Menschen sich der Herrlichkeit Gottes nähern können. Die in Levitikus 1 bis 7 eingeführten Opfer lassen sich, was die Blutopfer betrifft, es gibt dann eben ja noch vegetabile und flüssige Opfer, auf die ich jetzt nicht so sehr eingehe, in drei Grundtypen einteilen. Das erste sind die Sünd- und Schuldopfer. Die kommen zwar nicht zuerst in Levitikus 1 bis 7, aber dann, wenn die konkreten, die verschiedenen Zeremonien oder Liturgien beschrieben werden, sind das in der Regel die, die zuerst dargebracht werden, auch dann beim Yom Kippur. Das Sündopfer ist die Voraussetzung dafür, dass die priesterlichen Handlungen überhaupt stattfinden können. Es ist ein hochheiliges Opfer, bei dem ausschließlich die Priester einen Anteil des Fleisches essen dürfen. Es wird auch immer wieder betont, dass dieser Fleischanteil das Heilige gar nicht verlassen darf, damit das Volk nicht geheiligt wird. Und die Priester, indem sie von diesem Hochheiligen essen, werden sie selber geheiligt. Das ist ein Teil ihrer Heiligung, damit sie in die Gegenwart Gottes eintreten können. Die zentrale Bedeutung dieses Opfers ist die Sühne. Dann zweitens das Brandopfer. Dieses wird komplett verbrannt, da ist also gar niemand etwas davon. Und das Opfertier verwandelt sich dabei in Rauch, der zum Himmel hochsteigt. Das Brandopfer ist das tägliche Opfer, das am Morgen und am Abend im Tempel stattfindet für das Volk. Die zentrale Bedeutung dieses Opfers ist die Weihe, man weiht sich damit ganz Gott. Drittens das Friedensopfer, das folgt ganz zum Schluss. Es ist das einzige Opfer, bei welchem das Volk selber vom Opferfleisch essen darf. Die Betonung des Opfers ist damit diejenige der Gemeinschaft, die in einer gemeinsamen Mahlzeit, ein Teil für Gott, ein Teil für das Volk, stattfindet. Die Opfer setzen sich aus einzelnen Riten zusammen, die auch je eine Bedeutung haben. Ich kann das hier jetzt auch nur sehr knapp darstellen. Ich folge hier auch im Wesentlichen Michael Morales mit der Deutung dieser Elemente. Es sind sieben einzelne Riten, von denen man her dann die verschiedenen Opfer auch verstehen kann. Das erste ist die Darbringung oder die Übergabe des Opfertieres. Das ist auch eine Auswahl. Das Opfertier, das muss Tamid sein, das heißt vollkommen, damit es in die Gegenwart Gottes gelangen darf. Schon bei der Auswahl des Tieres stellt sich also die Frage, die Psalm 15 dann für die Menschen so stellt: Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und die Antwort im Psalm 15 lautet: Wer Tamid ist, oder wer Tamid wandelt, wer makellos wandelt und Gerechtigkeit tut. Dann folgt die Handauflegung. Ich teile dazu die Meinung, dass mit der Handauflegung bei den Opfern nicht die Sünde auf das Tier übertragen wird, weil das Tier soll ja gerade makellos in die Gegenwart Gottes gehen, sonst könnte man es gar nicht hineinbringen, sondern es findet eine Identifikation desjenigen, der das Opfer darbringt, mit dem Opfertier statt. Das Opfertier ist dann eine stellvertretende Gabe, weil der Opfernde nicht sich selber geben kann. Auf keinen Fall soll aber das Opfertier die Sünde des Opfernden in die Gegenwart Gottes bringen. Das ist nicht der Punkt dabei. Drittens die Schlachtung. Wenn also bei der Handauflegung nicht Sünde auf das Tier übertragen wird, dann geht es auch nicht darum, dass das Opfertier den Tod verdient, dass es für die Sünde geschlachtet wird, sondern dass ein makelloses Leben, ein Leben, das Tamid ist, für das Leben des Opfernden gegeben wird. Viertens die Bluthandlung. Mit dem Blut werden je nach Kontext verschiedene Handlungen wie Besprengung, Bestreichung, Begießung und so weiter ausgeführt. In der Regel wird das Blut mit einem heiligen Objekt der Gegenwart Gottes in Verbindung gebracht. Das heißt Altar, Vorhang zum Allerheiligsten, Bundeslade. Weil Blut der Lebenssaft ist, wird mit dem Blut stellvertretend das Leben des Opfernden in Kontakt mit Gottes Gegenwart gebracht. Das Blut reinigt, ein Bild, das mir lange nicht eingeleuchtet hat. Ich finde, Blut verschmutzt ja eigentlich die Dinge, und wenn etwas blutig ist, also ich persönlich habe dann Mühe, das noch anzufassen, es hat eher etwas Verunreinigendes für mich, aber der Gedanke dabei ist, es reinigt, indem es bedeckt. Das Bedecken ist also wohl der zentrale Aspekt der Sühne. Die Verunreinigung der Sünde, die an alles ein Zeichen des Todes haftet, also Unreinheit ist Todverfallenheit, Todeszeichen ist daran, die wird durch das makellose Leben des Blutes überdeckt, und darum muss das Opfertier auch makellos sein, weil dann Blut als Lebenszeichen, und zwar als makelloses Lebenszeichen, über das Todeszeichen gestrichen wird und das bedeckt. Leben deckt also Tod zu. So darf zum Beispiel beim ersten Passafest der Todesengel die mit Blut überstrichenen Türrahmen nicht betreten, die Häuser sind mit Leben bedeckt. Es gibt Bluthandlungen dann für die Reinigung des Altars, des Heiligtums und des Allerheiligsten, wo die gesühnt werden. Der fünfte Ritus, die Verbrennung. Nach der Bluthandlung findet eine Ganz- oder eine Teilverbrennung statt. Das Brandopfer, dessen hebräischer Name Ola, wörtlich das, was aufsteigt, bedeutet, das bildet das Zentrum des täglichen Opferdienstes. Und diese Ganzverbrennung des Ola stellt die vollständige Hingabe dar. Der Opfernde, der sich bei der Handauflegung mit dem Tier identifiziert, gibt sich ganz Gott hin. Es findet zudem eine Verwandlung statt. Das Opfertier wird ja nicht einfach zerstört, sondern es verwandelt sich, und zwar in einen lieblichen Geruch für den Herrn. Und drittens findet ein Aufstieg statt, wie es das Opfer auch besagt. Der Rauch steigt empor in den Himmel zum Ort der Gegenwart Gottes. Die blutlosen Opfer, die man als Tributopfer bezeichnen könnte, werden meist auf dem Brandopfer platziert. Man nähert sich der Gegenwart Gottes nicht nur gereinigt, sondern mit einer Tributgabe. Also man muss da dann immer wieder mit der Handauflegung die Stellvertretung bedenken. Eigentlich bin ich es jetzt, der repräsentiert durch das Opfertier in die Gegenwart Gottes kommt und ich bringe eine Gabe mit, das Tributopfer. Der sechste Aspekt dann die Gemeinschaft. Nach dem Aufstieg in den himmlischen Bereich Gottes erfreut sich der Israelit der Gastfreundschaft Gottes. Das Friedensopfer ist Tischgemeinschaft mit Gott. Ich habe hier beispielhaft, man könnte da ganz viele Texte nehmen, Psalm 23 genommen, du bereitest mir einen Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde und ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Ein Psalm, der nicht nur die Weide und die Hirten vor Augen hat, sondern Haus des Herrn natürlich auch ein Tempelpsalm. Und dann noch siebtens, wie wollte es auch anders sein, der Segen. Die Begegnung mit Gott, das Eintreten in seine Gegenwart hat immer Fluch oder Segen zur Folge. Da, wo im Friedensopfer Gemeinschaft mit Gott stattfindet, empfängt der Israelit Segen. So heißt es in Levitikus 9,23, als Mose und Aaron nach dem ersten Opfer endlich die Stiftshütte betreten können. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Damit haben wir jetzt die Grundbausteine für das Verständnis auch der Opfer beim Yom Kippur beieinander. Zweitens, wie man sich der Herrlichkeit Gottes nicht nähern darf. Auf das erste Opfer und die Öffnung des Zugangs zur Stiftshütte in Levitikus 9. Auf das erste Opfer und die Öffnung des Zugangs zur Stiftshütte für Mose und Aaron folgt aber noch nicht der Yom Kippur, sondern in Levitikus 10 die Geschichte von Nadab und Abihu, zwei der Söhne Aarons, die auf falsche Art und Weise sich Gott nähern und dabei eben nicht Segen, sondern Fluch empfangen und auf der Stelle sterben. Gott kommentiert dies mit den Worten, ich erweise mich heilig an denen, die mir nahe sind und vor allem Volk erweise ich mich als herrlich. Es folgen dann Anweisungen an die überlebenden Priester, in deren Zentrum steht, dass es die Aufgabe der Priester ist, die Hauptaufgabe nicht zu opfern, sondern zu unterscheiden, was heilig und unheilig, was rein und unrein ist und dies auch Israel zu lehren. In Levitikus 10 geht es also darum, wie man sich Jahwe nicht nähern darf. Die Kapitel 11 bis 15 behandeln dann verschiedene Arten von Unreinheiten, Todeszeichen, die ich hier aufgelistet habe, von denen man sich reinigen muss, um am gottesdienstlichen Leben Israels teilzunehmen. Dann in Levitikus 16 folgt der Yom Kippur als Gegenstück zu Levitikus 10. Wie man sich Jahwe nähern soll. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch einige Grundlagen zum Verständnis von Unreinheit und Heiligkeit darlegen. Die Stiftshütte selber besteht aus drei Stufen. Zuinnerst das Allerheiligste mit der Bundeslade, auf der die Herrlichkeit Gottes die Quelle des Lichtes und Lebens ist. Und die Herrlichkeit Gottes thront darauf, ist ein Thronraum. Abgetrennt durch einen Vorhang. Abgetrennt durch einen Vorhang ist das Heilige, das Innere der Stiftshütte mit der Menora. Ich behaupte hier jetzt einfach Dinge, die ich nicht weiter ausführen kann, die den Baum des Lebens darstellt und mit dem Schaubrottisch. Es ist der Bereich des Lebens, weil er voller Nahrung und Leben ist, auch an den Außenwänden durch Palmenwerk als Baumgarten verziert. Eben darum auch Baum des Lebens, die Menora ist auch als Baum dargestellt, bildet den Bereich des Garten Edens letztlich ab. Und schließlich haben wir den Vorhof mit dem Brandopferaltar. Äh, und mit dem Waschbecken als Ort der Reinigung. Es geht von da und dann könnte man noch weitere Stufen machen. Es kommen dann die Priester und Leviten, die darum lagern, Israel das lagert. Und ich habe jetzt hier einfach ganz so äußerst, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier lesen kann, ist die Wüste als Ort des Todes und der Unreinheit. Heiligkeit und Unreinheit sind nun gewissermaßen Substanzen, die von den beiden Polen ausgehen. Von Gottes Gegenwart geht Heiligkeit als Lebenskraft aus und von der Wüste geht Unreinheit als Todeskraft aus. Heiligkeit und Unreinheit lassen sich durch Berührung übertragen, während Reinheit eigentlich keine eigene Substanz ist, sondern Reinheit ist nur die Abwesenheit von Unreinheit. Und Profanität oder Unheiligkeit ist auch keine eigene Substanz, sondern ist die Abwesenheit von Heiligkeit. Also Heiligkeit und Unreinheit sind die Dinge, die sich übertragen lassen. Wenn man Unreinheit beseitigt, ist es rein. Wenn man Heiligkeit beseitigt, ist es unrein oder unheilig oder profan. Was unrein ist, das muss das Lager Israels verlassen und in die Wüste hinausgehen. Die Wüste ist unrein und unheilig. Darum müssen auch auf der Wüstenwanderung, wer Aussatz hat, muss rausgehen. Und für verschiedene Dinge muss man aus dem Lager hinausgehen. Michutz Hamachane heißt es auf Hebräisch. Die Wüste ist also unrein und unheilig. Und um in den Vorhof Gottes zu kommen, ist Reinigung, das heißt Abwaschung der Unreinheit nötig. Aber im Vorhof ist man zwar rein, aber nicht heilig. Erst um ins Heiligtum einzutreten, muss man nicht nur rein, sondern auch heilig sein. Und dafür braucht es Heiligkeit. Also von Unreinheit zu rein braucht es eine Abwaschung der Unreinheit und von rein zu heilig braucht es eine Hinzufügung der Heiligkeit. Während Reinigung, also Abwaschung durch Wasser und Überdeckung mit Blut ist, geschieht Heiligung im Wesentlichen durch Salbung mit geheiligtem Öl. Die Salbung macht die Haut glänzend und gibt dem Menschen etwas vom Glanz der Herrlichkeit Gottes. So wie das Gesicht von Mose geglänzt hat nach der Begegnung mit Gott, das ist das, was die Salbung symbolisiert, der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Auch durch Öl geheiligte Priesterkleider werden angezogen. Die müssen dann am Yom Kippur ganz weiß sein, was auch wieder dieser Glanz, diese Herrlichkeit zum Ausdruck bringt. Und dazu kommt dann noch die Heiligung durch das Essen des hochheiligen Sündopfers von den Priestern. Und das heißt, von der Wüste ins Heilige gelangt man im Wesentlichen durch zwei Schritte, nämlich durch Reinigung mit Wasser und durch Heiligung durch Öl. Ich habe es jetzt mal so etwas verkürzt dargestellt. Dazu muss die Sünde auch noch mit Blutopfern überdeckt werden. Weil das Öl schon alttestamentlich auch für den Geist steht, denken wir etwa an, was ist es, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, lässt sich das Eintreten ins Heiligtum dann gut mit Johannes 3,5 zusammenfassen. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser, Reinigung, und Geist, Heiligung, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, Eintritt in das Heiligtum. Wenden wir uns nun dem Yom Kippur zu. Drittens, der Yom Kippur. Levitikus 16 bildet, wie oft argumentiert wurde, die Mitte des Pentateuch, und es gibt Vorschläge wie den hier auch Levitikus 16 selber als chiastisch angeordnet zu lesen, so dass in der exakten Mitte von Levitikus 16 vom ganzen Levitikusbuch und auch vom gesamten Pentateuch die Sühne, Versöhnung des Yom Kippur steht. Das Kapitel beginnt mit folgenden Worten: Und der Herr redete. Bruch's nochmal für. Also, und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten. Und sprach: Sage zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter dem Vorhang vor dem Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke auf dem Gnadenthron. Durch den Rückbezug auf den Tod von Nadab und Abihu wird deutlich, dass der Tag der Versöhnung das Gegenbild dazu ist, was mit Nadab und Abihu geschehen ist. Manche Ausleger, wie auch wieder Morales, meinen, dass diese Rede hier zu Mose sogar am gleichen Tag stattfindet, an dem die beiden Söhne Aarons gestorben sind. Kommen wir jetzt zur Vorbereitung für den Tag. Er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer. Also die Reihenfolge, die ich auch gezeigt habe, und soll das heilige leinene Gewand anlegen und leinene Beinkleider und sollen seine Blöße bedecken und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Also er ist ganz in Weiß bis auf das Gesicht. Am Schluss des Kapitels würde man noch erfahren, dass er auch gesalbt sein muss, das heißt, das Gesicht würde dann mit Öl zum Glänzen gebracht und der Rest ist weiß eingepackt. Er soll seinen Leib mit Wasser waschen, also zuerst auch die Abwaschung von Unreinheit und sie dann anlegen, die Heiligung durch die heiligen Kleider. Und er soll von der Gemeinde der Israeliten 2 Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und einen wieder zum Brandopfer. Wir sehen hier jetzt folgende Elemente. Aaron soll zunächst für sich selber ein Sündopfer und ein Brandopfer darbringen, sowie sich selber durch Anziehen der heiligen Kleider heiligen und durch Wasser zuvor reinigen. Die Verse 3 und 4 betreffen nur Aaron persönlich bzw. repräsentativ für sein Haus, also das macht er für die Priester. Aber er soll ja auch das Volk repräsentieren und darum soll er auch nochmals von Israel ein Sündopfer und ein Brandopfer entgegennehmen. Dass Aaron sich selber mit einem Stier sühnen muss, das Volk dagegen nur mit einem Ziegenbock, hat wohl damit zu tun, dass Aaron und die Priester näher an Gott kommen und darum ein wertvolleres Opfer für die Sühne darbringen. Dass das Sündopfer für das Volk 2 Ziegenböcke umfasst, das hat dann mit dem spezifischen Ritual des Yom Kippur zu tun. Das ist einmalig für den Yom Kippur. Lesen wir weiter. Und Aaron soll einen Stier sein Sündopfer darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. Und danach 2 Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und das loswerfen über die 2 Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel, und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber der Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Azazel in die Wüste schicke. Als erstes muss Aaron für sich und für sein Haus selber Sühne schaffen mit dem Sündopfer. Erst danach ist er in der Lage, auch für das Volk einzutreten. Dazu muss er jetzt die beiden Böcke des Volkes vor den Eingang der Stiftshütte stellen und dann das Los über ihnen werfen. Damit wird deutlich, dass die beiden Böcke austauschbar sind und in gleicher Weise makellos sein müssen, geeignet für die Gegenwart Gottes. Das eine Los ist nun für den Herrn, das andere ist für Azazel. Und wer oder was Azazel ist, das kläre ich jetzt hier nicht. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht wirklich klären, um die Bedeutung des Ganzen zu verstehen. Der Bock, auf den das Los für den Herrn fällt, der wird nun als Sündopfer für das Volk geopfert. Also wie auch das Sündopfer für Aaron, der ist identisch mit dem, was Aaron für sich selber darbringt. Der andere Bock aber, auf den das Los für Azazel fällt, der ist nun die Eigenart des Yom Kippur. Sein Blut soll nämlich nicht ins Heiligtum hineingebracht werden, vielmehr wird er am Leben gelassen und ist damit auch kein Blutopfer. Er soll lebendig in die Wüste geschickt werden, darauf kommen wir nachher wieder zurück. Bevor das aber geschieht, werden die Bluthandlungen der Sündopfer ausgeführt. Zuerst wird das Allerheiligste von den Sünden der Priester gesühnt. Und Aaron soll den Stier seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus entsühnen und soll ihn schlachten, soll eine Pfanne voll Glut vom Altar nehmen. Ich lasse einige Dinge aus und es hinein hinter den Vorhang bringen, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron bedecke, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, damit er nicht sterbe. Und er soll etwas vom Blut des Stieres nehmen, also vom Sündopfer, und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Vor dem Gnadenthron aber soll er 7-mal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Das ist also eine Entzündung der Bundeslade, des Gottes Thrones im Allerheiligsten. Anschließend geschieht nochmals dasselbe, aber dann mit dem Blut des Sündopfers Israels. Also er macht das zuerst für die Sünden oder für die Unreinheiten der Priester und dann noch für die des Volkes. Macht er zweimal das Gleiche mit den beiden Sündopfern. Das Allerheiligste wird also auch von den Sünden Israels gesühnt. Danach soll er dem Bock das Sündopfer des Volkes schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und soll das Heiligtum entsühnen wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er tun mit der Stiftshütte, die bei ihnen ist, inmitten ihrer Unreinheit. So soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Im Anschluss geschieht dann nochmals dasselbe mit dem Altar. Auch der wird zuerst von den Sünden der Priester und dann von den Sünden Israels gesühnt. Und aus Zeitgründen überspringen wir das aber. Ich denke, das Prinzip ist klar, wenn ihr mir bis hierher folgen konntet. Und nun folgt in der Mitte die ganz besondere Zeremonie, nämlich die Todeszeichen der Sünde werden nicht nur mit Leben überdeckt, sondern die Sünde soll auch entfernt werden. Und wenn er die Entsühnung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshütte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. Hier ist das einzige Mal, wo bei einer Handauflegung tatsächlich Sünden übertragen werden. Diese Handauflegung unterscheidet sich im Gestus aber von derjenigen, die bei den Opfern sonst stattfindet. Erstens dadurch, dass beide Hände aufgestemmt werden. Überhaupt das Handauflegen ist vom Hebräischen eigentlich ein richtiges Niederdrücken, ein Aufstemmen in beiden Fällen. Und zweitens dadurch, dass sich damit ein Sündenbekenntnis verbindet, was sonst auch nicht der Fall ist. Es ist letztlich also genau die gegenläufige Bewegung zum Sündopfer. Beim Sündopfer soll das makellose Opfertier stellvertretend für mich in die Gegenwart Gottes gebracht werden. Beim Sündenbock soll dagegen das Opfertier stellvertretend meine Sünde nach draußen in die Wüste bringen. Wichtig scheint mir dabei, dass es sich dabei nicht um eine Lösegeldzahlung an Azazel handelt. Es ist also nicht so, wie in Narnia von C.S. Lewis, wo die Hexe einen Anspruch auf ein Leben hat, dass dann auch Azazel Anspruch auf ein Leben hätte und der Bock anstelle des Israeliten empfängt. Sondern der Bock bringt die Sünden zu Azazel hinaus, damit sie nicht mehr im Volk Israels sind. Also es geht darum, dass die Sünden rausgehen, nicht dass der Bock rausgeht, aber der Bock trägt die Sünden. Zu Azazel soll also das, was zu ihm gehört, nämlich die Sünde, das ist der Punkt. Die Sünde soll an den Ort der Wüste und an den Ort Azazels. Es wird sozusagen Ordnung geschaffen, es werden die Dinge sortiert. Vielleicht kennt ihr diesen Künstler, der bekannte Kunstwerke nimmt und dann sortiert nach Dingen. Und alles, was zu Gott gehört, soll zu Gott, und was in die Wüste und zu Azazel, ob jetzt ein Wüstendämon oder ein Ort oder was auch immer ist, das soll dort hinaus. Reinheit und Heiligkeit, das soll aufgeteilt werden, das ist der Punkt. Man könnte vielleicht auch sagen, dass wir hier so etwas wie einen fröhlichen Tausch sehen, nämlich ich habe jetzt hier das tote Lamm mal auf den Kopf gestellt, um das zu symbolisieren. Das tote Lamm, das wird an den Ort des Lebens gebracht, wo es mit seinem sündlosen Blut die Unreinheit des Volkes bedeckt. Das lebende Lamm wird an den Ort des Todes gebracht, wohin es die Schuld des Volkes bringt. Es findet auch ein Austausch von Leben und Tod statt. Im Anschluss entheiligt sich Aaron dann wieder durch Ausziehen der heiligen Kleider und durch Abwaschung des Salböls, und er geht dann in den Vorhof zurück, und erst da bringt er dann sein eigenes Brandopfer und auch das Brandopfer für das Volk dar. Ich überspringe die Dinge jetzt auch, weil ich denke, von der Logik her ist es ungefähr klar geworden. In Vers 30 heißt es dann zusammenfassend: Denn an diesem Tag geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt. vor dem Herrn. Viertens, der Yom Kippur als Gegenbild der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Garten Eden. Wiederum kann ich nur einige Andeutungen geben, dass der Yom Kippur als Eintreten in die Gegenwart Gottes das Gegenbild ist zur Vertreibung von Adam und Eva aus der Gegenwart Gottes. Ich habe schon erwähnt, dass die Menora, ein als Baum verzierter siebenarmiger Leuchter, ein Symbol für den Baum des Lebens ist und die Wände des heiligen Raumes mit Palmenwerk verziert einen Baumgarten symbolisieren. Das Heilige, in das Mose zunächst nicht eintreten darf, die Priester dann aber schon, entspricht dem Garten Eden. Dazu passt auch, dass neben Palmen auch Cheruben in die Außenwände und an den Eingangsvorhang eingewoben sind, die ja auch nach dem Sündenfall den Garten Eden bewachen. Also auch bei der Stiftshütte bewachen Cheruben den Bereich des Heiligen, wo man nicht eintreten darf. Wenn man die Urgeschichte liest, so ist eine stetige Bewegung nach Osten hin festzustellen. Zunächst pflanzt Gott von Eden nach Osten hin einen Garten. Nach dem Sündenfall müssen Adam und Eva den Garten nach Osten hin verlassen. Die Geschichte von Kain und Abel spielt östlich von Eden. Und nachdem Kain Abel getötet hat und von Gott zur Rede gestellt wird, lesen wir wiederum, so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Bei der Geschichte vom Turm von Babel heißt es wieder, dass es im Osten ist. Es geht immer weiter in den Osten in der Urgeschichte. Auch die Stiftshütte ist geostet, was bedeutet, dass der Weg des Sündenbocks in die Wüste auch nach Osten geht. Also der Sündenbock wird in den Osten geschickt. Während der Weg von Aaron ins Allerheiligste ein Weg nach Westen ist. Michael Morales bezeichnet den Tag der Versöhnung als Eintrittsritual und weist darauf hin, dass die Stiftshütte darum nicht nur die Wohnung Gottes ist. Genau genommen ist seine Wohnung nur das Allerheiligste, während die ganze Anlage der Stiftshütte einen Weg zu dieser Wohnung darstellt. Einen Weg nämlich von der Wüste in den Garten Gottes hinein. Also wir haben hier diese Bilder der Garten Eden als Eden auch als Gottesberg verstanden, von dem die Flüsse fließen mit dem Lebensbaum, mit den Cheruben, die das bewachen und eben Exil in den Osten hin, die Vertreibung und das Gegenbild, die Stiftshütte wieder mit den Cheruben, die eingewoben sind, der Baum des Lebens als Menora und die Bewegung nach Westen hin in die Gegenwart Gottes. Fünftens, der große Versöhnungstag und das Kreuzesopfer. Die Passionsgeschichte Jesu spielt auch zwischen einem Garten, dem Garten Gethsemane, und einem Todesort, nämlich Golgatha, der Schädelstätte. Ich möchte hier besonders auf eine Passage in der Kreuzigungsgeschichte des Lukas-Evangeliums hinweisen. Es handelt sich um die Szene mit dem Schächer, die sich nur im Lukas-Evangelium findet. Auf die Bitte des Schächers, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, antwortet Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus setzt hier nicht nur sein Reich mit dem Paradies gleich. Paradies ist auch klar eine Anspielung auf den Garten Eden. Das Wort kommt aus dem Persischen und wurde in späteren alttestamentlichen Texten als Pardes, Baumgarten oder Park aufgenommen und auch die Septuaginta braucht das Wort Paradeisos für den Garten Eden in Genesis 2. Zu beachten ist nun die Verbindung zwischen dem Eintreten ins Paradies von Jesus und dem Schächer und dem, was dann im Jerusalemer Tempel geschieht. Hier der ganze Textzusammenhang. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir, ich sage jetzt mal, im Garten Eden sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Schöpfungs- und Tempelmotive verbinden sich in dieser Szene. Jesus kündigt die Wiedereröffnung des Paradieses an. Gleich darauf verliert die Sonne ihr Licht und der Vorhang zum Allerheiligsten reißt entzwei. Ich sehe zwei mögliche Deutungen für die Sonnenfinsternis. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Vielleicht schließen sie sich auch nicht aus gegenseitig. Auf der einen Seite gehen Theophanien, Gotteserscheinungen, immer mit Licht einher, angefangen schon bei der Schöpfung über den Sinai bis hin zur Paulusbekehrung, wo er Christus in einem Licht heller als das Licht der Sonne sieht. Die Sonnenfinsternis kann darauf hinweisen, dass Gott sich abwendet. Noch näher liegt aus meiner Sicht aber ein anderer Bezug. Es ist nämlich so, dass im Allerheiligsten, in der Stiftshütte oder im Tempel, der Vorhang, der zum Heiligen besteht, der verbirgt die Herrlichkeit Gottes. Die Menora im Heiligen mit ihren sieben Lichtern, nach den sieben Planeten, ist als Lichtquelle für das Heilige letztlich nur nötig, weil Gottes eigenes Licht aus dem Allerheiligsten durch den Vorhang verborgen ist. Das heißt, wenn es keinen Vorhang hätte, bräuchte es auch keine Menora, weil dann das Licht Gottes den ganzen Raum erfüllen würde. Auch bei der Schöpfung geht ja Gottes Licht am ersten Tag dem Licht der Himmelskörper voraus. Am Ende der Johannes-Offenbarung lesen wir über das neue Jerusalem, als aus dem Himmel herabgekommene Stadt Gottes. Sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Vielleicht zeigt die Sonnenfinsternis also an, dass durch die Entfernung des Vorhangs zum Allerheiligsten die Sonne letztlich überflüssig wird. Auf jeden Fall verbinden sich die Motive mit dem Garten Eden und mit dem Yom Kippur. Am explizitesten wird der Bezug zwischen Yom Kippur und Jesu Kreuzestod natürlich im Hebräerbrief dargestellt. Entscheidend dabei ist, dass der Jerusalemer Tempel nur ein Modell des himmlischen Tempels ist. Der hohe Priester hat im Kleinen jährlich etwas vollzogen, was Jesus im kosmischen Sinne ein für alle Mal getan hat. Er hat als Hohepriester die Himmel durchschritten, so wie der irdische Hohepriester die Vorhänge durchschreitet. Dieses Durchschreiten lässt letztlich die Vorhänge, also dieses Durchschreiten von Jesus lässt letztlich die Vorhänge im Tempel hinfällig werden. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hinzutreten zum Thron der Gnade, das heißt hinzutreten zur Bundeslade, ist genau das, was der hohe Priester am Yom Kippur getan hat. Und das führt mich noch zu einem letzten Punkt, nämlich schon im Pentateuch zielt die priesterliche Heiligung darauf ab, dass das ganze Volk geheiligt werden soll. Und Heiligung bedeutet ja nichts anderes als Zubereitung für den Eintritt in das Heiligtum, für den Wiedereintritt ins Paradies. Man soll also nicht nur gereinigt werden durch die Sündenvergebung, sondern geheiligt, damit man den Garten Eden betreten kann. Sechstens, die Heiligung des Volkes. Im Buch Levitikus geht die Bewegung bis zur Mitte des Kapitels 16 von außen nach innen. Von den Opferbestimmungen über die Priesterweihe zu den Reinheitsgesetzen zielt alles darauf hin, dass letztlich der hohe Priester ganz nach innen geht, ganz ins Allerheiligste hinein. Da, wo das geschieht, ist der Wendepunkt des Levitikus-Buches und eine Bewegung nach außen setzt ein. Der hohe Priester verlässt das Allerheiligste und geht nach außen zum Volk. Und ab Levitikus 17 beginnt dann das, was in der Forschung das Heiligkeitsgesetz genannt wird. Merkwürdigerweise in der Forschung sagt man, das muss eine andere Schule sein, weil die Heiligkeitsschule sagt, das Volk soll geheiligt werden und die Priesterschrift sagt, nur die Priester sollen geheiligt werden und verkennt völlig, dass der Witz davon, dass die Priester geheiligt werden, schon in der Priesterschrift natürlich der ist, dass auch das Volk geheiligt werden soll. Also es macht getrennt gar keinen Sinn. Aber jedenfalls... Eben, es zielt auf die Heiligkeit, Heiligung des Volkes ab, die sich mit dem Satz, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott, zusammenfassen lässt. Levitikus 19,2. Nachdem sich die Priester geheiligt haben, um eintreten zu können, soll sich die Heiligkeit Gottes nach außen auf das ganze Volk ausdehnen. Das Volk soll ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Exodus 19,6. Das Buch Levitikus ist gerahmt durch den Bauplan und die Aufrichtung der Stiftshütte in Exodus 25 bis 40. sowie durch die Lagerordnung und Aufrichtung der Marschordnung dann und des Lagers in den ersten Kapiteln des Numeri-Buches. So wie das Heiligtum im zweiten Teil des Exodus-Buches, so soll auch das Lager im ersten Teil des Numeri-Buches geordnet werden. Was innen geschieht, das soll auch außen geschehen. Letztlich könnte man sagen, wie im Himmel so auf Erden, ist eigentlich die Logik, die dahinter steht. Zuerst wird gezeigt, was geschieht in der Stiftshütte und dann, das soll auch das ganze Volk betreffen. Dieselbe Struktur findet sich übrigens auch in der Tempelvision in Hesekiel 40 bis 48, wo Hesekiel zuerst die Tempelpläne sieht, dann zieht Gottes Herrlichkeit ein, dann nehmen die Priester den Priesterdienst auf und dann fließt der Strom von Lebenswasser vom Tempel wieder ins Land hinaus, verwandelt die Wüste in den Garten Eden, bis Hesekiel dann die Pläne für das wiedervereinigte Israel, die Pläne für das Land sieht. Also Tempelplan und Landplan, die sind auch dann chiastisch aufeinander bezogen. Weil der Israelit sich ganz mit dem Opfertier identifiziert, ist das, was im Tempel geschieht, von direkter Bedeutung für das Leben des Israeliten. Wenn er sich im Brandopfer ganz Gott hingibt, dann muss er ein Gott hingegebenes Leben führen. Die prophetische Kultkritik knüpft da gerade in zwei Hinsichten an, nämlich einerseits da, wo die schönsten und edelsten Opfer dargebracht werden, zugleich aber in Götzendienst, Hurerei und sozialer Ungerechtigkeit gelebt wird, da ist der Opferdienst wertlos. Das heißt, man bringt ein Opfer der Hingabe, gibt sich aber selbst nicht hin und zeigt damit, dass man sich gar nicht mit dem Opfertier identifiziert hat. Umgekehrt aber auch die Kultkritik bei Maleachi, da wo die Israeliten lahme und blinde Opfertiere darbringen, da bringen sie zum Ausdruck, dass auch sie selbst nicht in Reinheit und Gerechtigkeit vor Gott treten wollen. Sowohl also ein hochkirchlicher Gottesdienst, bei dem die Herzen nicht dabei sind, wie auch ein salopper Gottesdienst, bei dem gesagt wird, dass nur das Herz und sonst gar nichts zählt, fallen unter das Verdikt prophetischer Kultkritik. Diese zielt in beiden Fällen darauf ab, dass zwischen dem Opfer und dem Israeliten ein direkter Identifikationsbezug bestehen muss. Dasselbe gilt dann auch wieder neutestamentlich, wer in der Taufe gereinigt und durch den Geistempfang geheiligt ist und damit mit dem Tod Christi identifiziert ist, der kann nicht weiterleben wie ein Heide, sonst achtet er den Leib des Herrn nicht. Dass Christus ins himmlische Heiligtum eingetreten ist, er führt dazu, dass der Heilige Geist auch nach außen kommt auf die Gemeinde und der Christ, der sich mit Christus identifiziert, der wird nicht die Selbstverwirklichung zu seiner Priorität machen, sondern sein eigenes Leben und seinen eigenen Leib hingeben als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wo wir den Kreuzestod Jesu nicht mehr als Opfertod verstehen wollen, fallen all diese Zusammenhänge dahin. So viel von mir zum Yom Kippur. Ich hoffe, das hat euch Ihnen nochmals einige Impulse auch mitgegeben. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ich war nicht zu schnell.